Dieser Podcast wird unterstützt von BBB Cycling, deinem Profi, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findet ihr nahezu alles, was ihr braucht, wenn ihr auch im Herbst und Winter Spaß auf dem Fahrrad haben möchtet. Und das alles zu einem fairen Preis. Von Winterbekleidung wie Überschuhen oder Handschuhen über Werkzeug, Beleuchtung und praktische Anbauteile zum Schutz vor schlechtem Wetter. Du solltest dich auf jeden Fall mal im großen Sortiment von Überschuhen umsehen. Hier ist für jeden und für jede Wetterlage etwas dabei. Denn was gibt es Schlimmeres als nasse und kalte Füße beim Radfahren? Intelligente Technologien und eine perfekte Passform sorgen für warme und trockene Füße bei jedem Wetter. Das Sortiment findest du auf bbbcycling.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, und herzlich willkommen zum Roadbike-Stammtisch. Wir haben nämlich heute eine meinungsstarke Folge für euch und deswegen sind mit dabei der Moritz.
Guten Tag.
Und der Christian.
Hallo.
Ja, dann erstmal Prost, würde ich sagen.
Prost. Stammtisch, olé.
Olé, olé, machen wir uns. Nee, wir haben uns zum Stammtisch getroffen, weil wir heute ein sehr meinungsstarkes Thema besprechen wollen, nämlich den Preis von Rennrädern.
Und zwar, da kann man sich ja herrlich drüber aufregen.
Da kann man sich richtig drüber aufregen und da regen ja, oder wir können uns drüber aufregen, aber wir haben auch gemerkt, dass sich da draußen von euch, also unsere Zuhörer und auch die Leser von unserem Magazin, sich da drüber aufregen. Ja, kann man sagen, vielleicht jetzt die erste Frage, regen die sich zurecht auf und regen wir uns zurecht drauf? Wird immer alles teurer oder ist da so ein bisschen verklärende Nostalgie irgendwie auch ein bisschen da im Spiel?
Naja, ich glaube, also wenn man sich die Preisentwicklung der letzten Jahre anguckt, dann ist es, glaube ich, definitiv nicht falsch, wenn man sagt, dass Rennräder schon immer teurer werden.
Aber werden sie vielleicht auch besser? Also ist es sind die Räder, die wir mittlerweile haben, sind die so viel besser auch als damals, dass man sagen kann, naja, wir kriegen auch mehr dafür, oder ist es einfach gefühlt Angebot und Nachfrage? Also ist ja ein bisschen schwierig zu sagen, woher das kommt wahrscheinlich.
Ich glaube, es gibt nicht den einen Grund, sondern es ist ein Zusammenkommen von ganz vielen verschiedenen Gründen, warum Rennräder teurer werden und warum allgemein ja das ganze Leben teurer wird. Es ist ja nicht nur so, als wäre das Rennrad quasi die Insel des nicht nachvollziehbaren Preissprungs und überall anders bleibt alles, wie es ist oder wird sogar noch günstiger. Und da kommen halt, glaube ich, einfach viele Sachen zusammen.
Also Fakt ist, das können wir ja mal festhalten, es gibt, würde ich sagen, immer mehr richtig teure Rennräder. Ich erinnere mich noch, ich bin jetzt auch 10 Jahre mit dabei und erinnere mich noch, als damals das erste Mal so eine 10.000-Euro-Marke durchbrochen wurde mit einem Modell. Ich glaube, es war damals ein Cervelo, was zum ersten Mal dann 10.000 oder sogar über 10.000 Euro gekostet hat. Da weiß ich noch, da habe ich gedacht, wow, so teuer. Und mittlerweile sind ja Top-Modelle 12.000, 13.500,
14.000,
also 14.000 sind jetzt nicht mehr so ungewöhnlich. Macht nicht jeder Hersteller. Und es gibt auch nicht nur Räder über 10.000, aber sie sind zumindest keine Seltenheit mehr. Das können wir ja eigentlich mal schon mal festhalten.
Ja, manchmal hat man das Gefühl, jeder Radhersteller, der irgendwie was auf sich hält, muss so ein Rad, also serienmäßig im Line-Up haben, irgendwie wahrscheinlich als Prestige-Ding. Ja, und es muss ja auch Leute geben, die Dinger kaufen.
Also wir können ja mal tatsächlich so ein bisschen in die Preisentwicklung reingucken.
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch was recherchiert.
Wir haben zwar also die Stammtischfolge und es ist zwar eigentlich vor allen Dingen Meinung und keine hochjournalistische Arbeit hier jetzt, was wir heute machen.
Ich will mich von Fakten verbiegen, sag mal.
Aber ja, ich wollte gerade sagen, Fakten sind ja nicht verboten in der heutigen Zeit. Vielleicht sollten wir da noch mehr als sonst auch auf die Fakten achten. Also wir haben mal geguckt, ich habe mal ein paar Beispiele hier. Zum Beispiel den Cannondale Super 6 Evo Dura-Ace Di2 mit Mavic Airsys Laufrädern. Wer kennt sie noch? Das hat 2012 hat es 8.499 Euro gekostet. Hatten wir auch im Test, war ein tolles Rad. Dasselbe Modell, ein Cannondale Super 6, Heimat, auch Dura-Ace Di2, mit Carbon-Laufrädern allerdings, kostet 2022 11.999 Euro.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, damals, das waren Alu-Laufräder mit Carbonspeichen, mit hohlen Carbonspeichen. Wer kennt sie noch, die großen, runden, sehr auffälligen Dinger. Und heutzutage ist es dann halt ein Carbon-Laufrad, ist vielleicht auch ein bisschen teuer vom Material, aber das ist schon eine ordentliche Preissteigerung. Wenn man jetzt auch mal so sieht, zum Beispiel auch ein S-Works, ein Specialized S-Works Tarmac SL4, damals 2012 mit Dura SDI 2, hat 8.000 Euro gekostet. Heute gibt es ein Specialized S-Work Tarmac mit Dura SDI 2 für 12.800 Euro. Also ist schon eine saftige Schippe drauf. Andererseits, wo zur Ehrenrettung der Rennradhersteller, ein Beispiel vielleicht noch, Cube Lightning Super HPC Dura SDI 2, auch mit den Mavic Airsus Laufrädern, 2012 hat das 6.799 Euro gekostet und das Lightning Aero mit so Hochprofil-Laufrädern kostet jetzt 7.099 Euro, auch mit Dura SDI 2. Also das sind gerade mal 300 Euro mehr. Würde ich jetzt sagen, ist ein super Deal. Allerdings eine andere Version von dem Cube Lightning kostet dann schon 8.000 Euro, auch mit einer Dura SDI 2. Ist nicht ganz so viel mehr, aber könnte so im Rahmen der normalen Preissteigerung liegen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es sind einfach viele Gründe. Man sieht eindeutig, es wird teurer. Aber du hast gerade eben eingangs gefragt, Holly, ob wir auch mehr kriegen. Mhm. Und wenn man sich diese Räder mal anguckt, das, was da 2012 steht und das, was jetzt 2022 da steht, das ist ja in vielerlei Hinsicht einfach, also es ist schon noch ein Rennrad, klar, aber also es hat sich sehr stark verändert. Wir haben viel mehr Gänge, auch wenn wir über die elektronische Schaltung sprechen, es sind halt mehr Gänge geworden. Wir haben 12 statt damals 10. Wir haben andere Rahmen. Wir haben natürlich einen sehr starken Fokus auf Aerodynamik bei vielen Rädern. Mhm. Was in der Entwicklung natürlich mega teuer ist, wenn du in den Windkanal musst für den Hersteller. Wir haben vor allen Dingen Scheibenbremsen, die es halt 2012 einfach in der Form am Rennrad gar nicht gab und die auch nicht akzeptiert waren. Und insofern hat sich das Rennrad schon sehr stark gewandelt. Und wenn man dann immer sagt, hier, es ist furchtbar teuer geworden, muss man schon auch sagen, es hat sich eben auch gewandelt.
Wobei ich glaube, dass auch damals, 2012, die Leute gesagt haben, 8.000 Euro, das ist viel zu teuer. Also ich meine, das Klagen, dass Rennräder immer teurer werden, war damals wahrscheinlich auch schon so.
Ist so alt wie das Rennrad.
Also ich meine, das war damals auch viel Geld. Ich glaube, es hat halt auch irgendwo ein bisschen was damit zu tun, dass man das Fahrrad als solches halt auch noch für ein relativ, also jetzt mal plump gesagt, relativ einfachen Gegenstand hält und sagt, ein Fahrrad, das kann doch nicht 10.000 Euro kosten. Was ist denn da dran? Also das bisschen Carbon, schrecklich die paar Rohre zusammenlöten, eine Schaltgruppe, Laufräder, das ist doch alles quasi nichts, was so viel Geld kosten kann. Wenn man sich andere Sachen anguckt, die ja auch teurer werden, von Kameras, Motorrädern, quasi jedes Hobby und jede Hobbyausrüstung hat ja auch eine Preissteigerung. Und ich glaube, nicht bei jedem Produkt sieht man auf den ersten Blick, wie viel da auch in der Entwicklungsarbeit an Innovation und Technik drinsteckt, die früher einfach so auch nicht da war. Ich meine, früher hat man Alurohre genommen, hat die zusammengelötet.
Stimmt, würde ich dir zustimmen. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, so natürlich gibt es auch, kann ich auch Leute verstehen oder gibt es sicher Leute, die sagen, ich hätte lieber ein Rad wie von damals, also von 2010, und würde dafür auch den 2010er oder 12er Preis zahlen. Ich will gar nicht ich brauche keine aero-optimierte Rahmenform, was Stunden oder Tage im Windkanal
Moment, kostet. Jeder braucht Aero. Um jetzt hier mal wieder stammtischmäßig einzugrätschen. Braucht jeder.
Das stimmt. Und ich meine, man kann, das ist halt so ein bisschen, ich gehe ja auch nicht in zum Autohändler. Ja, okay, vielleicht kann ich einen gebrauchten Auto aus der mir bevorzugten Periode kaufen, aber ich gehe ja nicht zum Autohändler und sage, nee, ich will nicht das Neue, gib mir mal das Modell von vor 2 Jahren. So funktioniert das leider nicht. Also da ist ja auch wieder, schwingt so ein bisschen dieser Vorwurf mit, ja, die Radindustrie, die drängt uns hier so ein bisschen Innovationen auf, die wir gar nicht brauchen oder wollen, aber ganz so aussuchen geht halt nicht.
Ja, ich meine, natürlich müssen Produkte weiterentwickelt werden. Ich glaube, jetzt was das Ganze im letzten Jahr einfach noch ein bisschen befeuert hat, war dieser immense Nachfrageboom. Ich meine, das weiß jeder, der versucht hat, im letzten Jahr ein Rad zu kaufen.
Du oder hast Wartezeit, aktuell noch.
Oder aktuell noch. Ich glaube, es wird jetzt, ich bin der Überzeugung, das wird jetzt im nächsten Jahr ein bisschen besser, aber es war letztes Jahr echt extrem. Wenn du ein Rad kaufen wolltest und hast dann geguckt, was das für Lieferzeiten hat, da sind ja 10, 20, 30 Wochen, sind ja nichts teilweise bei den Versendern, wo du halt dann sehen kannst, wann denn da Verfügbarkeiten sind. Und ich meine, wenn ich als Fahrradhersteller da stehe, habe alle Räder, die ich produzieren kann in einem gewissen Zeitraum, weil die werden ja einen gewissen mit Vorlauf entsprechend Stückzahlen bestellt, montiert, dass halt alles da ist, dass du genügend Rahmen hast, dass du genügend Gruppen hast. Und wenn dir die Räder quasi schon, bevor du sie überhaupt zusammengesteckt hast, alle verkauft sind, ist ja nachvollziehbar, dass die sagen, okay, gucken wir mal, was passiert, wenn wir 2.200 Euro mehr verlangen für dasselbe Rad. Wenn ich dann immer noch alle verkauft kriege, nehme ich natürlich den Mehrgewinn als Unternehmen sehr gerne mit. Und ich glaube, das ist halt auch was im letzten Jahr viel passiert ist, wenn du...
Wo man auch, auch wieder sagen muss, also ohne, dass wir jetzt, uns wird ja gerne mal vorgeworfen, dass wir der Industrie nach dem Mund reden und wir sind ja eh alle gekauft und so weiter. Ohne da jetzt nochmal gleich in die Kerbe rein, aber man muss zur Ehrenrettung der Unternehmen sagen, dass der Mehrpreis auch natürlich ein bisschen den höheren Transportkosten geschuldet natürlich war. Also wir wissen, dass Überseecontainer, die genutzt werden, um die Rahmen oder halt auch schon teilweise fertige Räder von Asien nach Europa zu transportieren, statt 1.000 Euro, 6.000 Euro kosten. Da kann man sich ja ausrechnen, das muss irgendwo, dieses Geld muss irgendwo herkommen und das trägt natürlich auch zur Preissteigerung bei.
Und das meine ich mit den verschiedenen Gründen, die es halt einfach gibt. Da kommt die Logistik, der Transport kommt dazu, es kommen vielleicht gestiegene Rohstoffpreise dazu, es kommen vielleicht gestiegene Energiepreise, kommen auf jeden Fall dazu, wahrscheinlich aber auch erst in Kürze. Und deswegen, es gibt nicht den einen Grund, dass die Hersteller auf einmal sagen,
das sind jetzt nicht nur Raffgier.
Es ist nicht nur Raffgier, genau, wir packen jetzt halt einfach was da drauf, sondern da kommen eben viele Sachen zusammen. Und ein Aspekt ist ja auch, ich habe jetzt kürzlich mal eine Umfrage gemacht auf unserer Instagram-Seite und da ging es halt darum, was wollt ihr an eurem Rad haben und Elektroschaltung, da war das Beispiel Elektroschaltung und da gab es halt die Antwortauswahl ja bitte und nein danke und da war halt einfach eine ganz lässige Mehrheit von 82% dafür, dass es eine Elektroschaltung sein soll. Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil die sind ja total präzise, schnell, cool. Das wird jeder bestätigen, der das mal gefahren ist. Aber die kosten halt auch einfach mehr. Mhm. Und wenn man das haben will, dann kostet es halt auch leider etwas mehr.
Was ist denn, was würdet ihr sagen, ist mit dran an dem Vorwurf, dass es einfach nur noch teure Rennräder gibt und so, dass so ein bisschen die bezahlbaren Rennräder verschwinden vom Markt. Könnt ihr das, oder ich meine, ich kann mir die Frage auch ein bisschen selber stellen, aber können wir das beobachten tatsächlich oder ist das ein bisschen vielleicht nur eine Wahrnehmungssache?
Nee, ich glaube nicht, dass sie verschwinden. Ich glaube schon, dass es ein paar Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass die Räder teurer werden, wie du schon gesagt hast, die elektronische Schaltgruppe, die sich mehr und mehr durchsetzt und jetzt auch mit den günstigeren elektronischen Schaltgruppen, Rival und jetzt der 905 Di2, die sind zwar günstiger, aber halt immer noch teurer und aufwendiger als eine mechanische Schaltgruppe und bei den mechanischen Gruppen muss man halt feststellen, dass da im Moment gerade ich weiß nicht, ob man sie auf die rote Liste setzen muss, aber das wird schon relativ dünn, weil ich meine, SRAM hat sich jetzt schon länger davon verabschiedet. Shimano, wenn die sagen, Ultegra wird nicht auf 12-fach kommen, also aktueller Stand.
Mechanisch,
ja. Also nur noch die I2.
Stand heute.
Ob sich das noch irgendwie ändert, weiß man nicht, keine Ahnung.
Ob das eine mechanische 12-fach 105 geben wird, ist auch noch
Auch noch. Ich meine, die einzigen, die dann noch sozusagen die mechanische Fahne hochhalten, ist halt Camper.
Die aber nicht unbedingt für ihre Preiswerte.
Ja, die findest du ja hauptsächlich nicht an Kompletträdern. Sprich, da musst du einen Selbstaufbau machen und Selbstaufbau, wissen wir alle, ist immer teurer, als wenn du ein Komplettrad dir kaufst. Also dann hast du den Preisvorteil von der mechanischen Gruppe auch schon relativ schnell wieder reingeholt. Also das ist dann, was da auch noch mit dazu kommt. Aber um wieder auf die günstigeren Räder zurückzukommen, die gibt es weiterhin. Aber ja, ich glaube, vielleicht sind die auch für manche Hersteller nicht so sexy. Ich meine, das ist halt so der Massenmarkt.
Es ist ja ein Phänomen, was wir schon länger beobachtet haben, dass wir für unsere Tests immer besonders gerne die Top-Spec kriegen, das Top-Modell und oder auch so, sagen wir mal, die gehobene Mittelklasse mit Force oder Ultegra oder sowas. Und dass, wenn wir anfragen bei den Herstellern und sagen, hier, wir machen Einsteiger-Radtest, wir machen was mit um 1.000 Euro oder sowas, dass es dann teilweise wirklich richtig schwierig ist und man auf die Hersteller ja so ein bisschen auch einreden muss, dass sie uns die Räder schicken sollen, weil die wollen halt irgendwie immer eher ihr teures Material im Test sehen.
Weil das natürlich das Beeindruckendste ist, das macht am meisten her, abgesehen vom Preis jetzt mal, das beeindruckt uns natürlich auch mehr im Test, weil es halt ein super Rad in der Regel auch ist.
Also ja, schon, aber ich möchte insofern widersprechen, weil wir jetzt auch in der Ausgabe 11/12 2022 haben wir einen Test einen Dauertest. Wir haben ja die neue Testkategorie seit diesem Jahr auf einen Tausender mit, wo wir 1000 Kilometer mit einem Rad fahren. Da haben wir einen Test mit einem Rose Pro SL 105.
Eigentlich
mit Felgenbremse, quasi der Klassiker. Das klassische Prinzip, wie früher ganz super gut funktionierende Räder gebaut wurden. Halt ein solider Alurahmen, eine Shimano-Gruppe, Felgenbremse und Alu-Anbauteile und so. Und das kostet 1.399. Wir sind es, wie gesagt, jetzt 1.000 Kilometer gefahren. Und ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen von dem Test, aber also dieses Prinzip funktioniert halt immer noch. Und das, was für mich, sage ich mal, so die Faszination Rennrad ausmacht, lange Distanzen fahren aus eigener Kraft, sich selbst überwinden, tolle Erlebnisse auf dem Fahrrad mitfahren bei einem Rennen oder bei einer RTF oder so, diese ganze soziale Komponente mitfahren in der Gruppe oder irgendwie sowas. Das kann man natürlich mit diesem Fahrrad wunderbar. Also das funktioniert hervorragend. Und gut, man könnte jetzt natürlich sagen, für den Preis war früher, oder sagen wir mal, für 1.499, 1.599 war halt früher eine Ultegra dran und keine Shimano 105. Das mag stimmen, ja. Aber man muss ja wiederum auch sehen, die heutige 105 ist in so vielerlei Hinsicht entspricht die der früheren Ultegra. Also die ist auf einem Niveau, da wird man keinen Unterschied spüren.
Also vor allem, wer jetzt zum Beispiel eine...
Also sagen wir mal, ganz vielleicht den Satz noch zu Ende. Was man da sehen kann, man kriegt auch immer noch sehr viel Rad, auch heute noch für vergleichsweise wenig Geld.
Wenn du jetzt, also ich würde fast wetten, wenn du jemandem eine 9-fach Dura-Ace oder Ultegra gibst und die neue 11-fach 105 im direkten Vergleich, würde man wirklich spüren, dass sich das Funktionsniveau, dass das Funktionsniveau der 105er Schaltung deutlich besser ist. Also da haben sich auch wirklich auch an substanziellen Dingen, das ist nicht nur, da sind mehr Gänge, die Schaltung ist präziser, die Bremsen, die Felgenbremsen sind tatsächlich vor ihrem, naja, fast Ende jetzt, sind sie nochmal richtig verbessert worden. Also die Kinematik von den Bremszangen, dass du mit viel weniger Handkraft viel höhere Bremskraft erzeugen kannst, also die wurden schon nochmal, die waren auch richtig gut und deswegen haben die auch noch ihre Berechtigung und wer sich jetzt noch ein Felgenbrems-Rennrad kauft, der ist damit überhaupt nicht schlecht beraten oder so. Und es ist halt, aber ja, es ist halt so dieses haben wollen, und da sind wir ja auch nicht ganz unschuldig daran, dieser haben wollen Faktor ist halt bei den höherpreisigen Rädern höher und viele, die jetzt auch vielleicht einsteigen oder die jetzt neu zum Rennradfahren dazugekommen sind oder wieder einsteigen, die haben dann natürlich auch dieses, naja, okay, dann möchte ich auch nicht das Einsteigerrad haben, sondern vielleicht, ich möchte gleich so eine Mittelklasse-Rad haben. Und da, ja, da wird es dann halt schnell teuer.
Ja, aber ich finde so, in dieser Preiskategorie um 2.000 Euro oder so, wenn du sagst, ich will auch schon hydraulische Scheibenbremsen haben oder so, oder ich will einen Carbonrahmen haben oder so, Brunki, korrigier mich, wenn ich jetzt Unfug erzähle, weil du bist der Radtester von uns, aber um 2.000 Euro oder so, was sehr viel Geld ist natürlich, aber da kriegt man schon auch immer noch sehr viel Rennrad.
Ja, natürlich, also ich hatte das im letzten Jahr mal wegen Radtests und so weiter geschaut, also momentan ist, zumindest damals war so die magische Grenze so 1.800 Euro ungefähr, bis dahin gab es Alu und jenseits von 1800 Euro gibt es eigentlich nur noch Carbon, was ja so ein bisschen verschwunden ist, wo es nur so ein paar Ausreißer gibt, sind Alu-Rahmen mit einer richtig höherwertigen Ausstattung, so auf Ultegra oder Gardura Ace-Niveau, was es früher noch problemlos gab. Ich hatte mal einen K10, glaube ich, da war eine SRAM Red mechanisch drauf. Also so Alu-Rahmen mit Topgruppe gibt es eigentlich nicht mehr. Alu-Rahmen ist sozusagen der Einstiegsbereich, was völlig in Ordnung ist. Und ab dieser 1800, 2000 Euro Grenze kriegst du quasi nur noch Carbon. Also das ist so dieses, und da kriegst du halt auch echt nach wie vor richtig gute Sachen. Also was ich aber noch einwerfen wollte, ist, was glaube ich auch den Eindruck erweckt, dass das alles immer teurer wird, wenn man sich die Homepages von den Herstellern anschaut, wo ich mich ja berufsbedingt relativ viel rumtreibe, da fallen dir natürlich die Top-Modelle und die teuren Mittelklasse-Räder, die 6,5, 7, 8, 10.000 Euro, die stehen natürlich da vorne und werden angepriesen. Die günstigeren Modelle, die musst du über ein paar Klicks wirklich suchen gehen. Also die stehen dann nicht so vorne im Fokus.
Aber es gibt sie noch.
Es gibt sie noch. Man muss sie halt nur gezielter suchen. Also das ist halt echt so die Aufgabe, die man dann, klar, ich meine, jeder Autohersteller stellt auch sein Topmodell vorne auf die Homepage und wirbt nicht mit seinem Gogo-Mobil jetzt ungefähr.
Aber eine Sache, die auch Moritz gerade eben angesprochen hat, die, glaube ich, die muss man vielleicht auch nochmal, muss man auch nochmal deutlich machen. Es hat sich, und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Besonderheit von Deutschland, hat zumindest ein Komponentenhersteller mal angedeutet, dass in Deutschland auch noch so diese Annahme ist, Dura-Ace ist Top-Gruppe, Ultegra ist Mittelklasse und 105 ist Einsteiger. Wenn man mal bei Shimano in Japan nachfragen würde oder nachfragt, die sagen ganz deutlich, Dura-Ace und Ultegra, das sind unsere beiden High-End-Gruppen. Das sind unsere High-End-Renngruppen. Dura-Ace ist absolut Prestige und Ultegra ist unsere High-End-Top-Gruppe. 105 ist die Mittelklasse und Einsteigergruppe ist eine Tiagra. Darunter gibt es ja auch noch eine Sora und eine Claris. Also es gibt schon noch welche darunter. Für unser Befinden geht es eigentlich erst los mit der 105. Das ist aber schon... Ja, das ist
eigentlich
schon die Klasse eigentlich schon.
Auf einem sehr hohen Niveau, ja.
Und das muss man auch wirklich, wenn man die 105, wenn man die mal bedient und in den Händen hat, lässt sich das auch nicht leugnen. Das ist keine, finde ich, Einsteigergruppe mehr. Die ist so, die funktioniert so gut und ist so hochwertig. Also das ist schon wirklich klasse.
Wobei man da sagen muss, Stichwort, muss man suchen gehen. Die meisten, also es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Radhersteller, die tatsächlich Rennräder mit einer Claris Sora-Spec findest du, glaube ich, nur in ganz, ganz ausgesuchten Fällen. Das fängt meistens in der Tat mit 105 an, was das Performance-Rennrad angeht.
Die findest du bei internationalen Herstellern, aber nicht für den deutschen bzw. europäischen Markt. Also das sagte auch ein großer internationaler Hersteller, dass sie in Asien und Amerika, da werden eben viele Tiagra-Rennräder noch verkauft. Aber das geht einfach nicht, weil in Europa quasi die Annahme ist und auch in Südeuropa wäre das schon öfter mal üblich. Aber das hier in Deutschland und Umgebung ist es halt eben die Tiagra, nee, die gehört nicht an Rennrad, die ist zu billig.
Obwohl sie als Gruppe auch funktioniert. Also ich meine, ich hatte ja auch schon Tiagra-Räder, die ist, soweit ich weiß, noch auf dem 10-fach-Standard, aber...
Es ist wie eine 105, eine 10-fach 105 mittlerweile eigentlich.
Das wird ja schon auch problemlos
durchgereicht.
Ich denke nicht so, dass du da drauf sitzt und alle zwei Minuten über die Schaltung fluchst, weil irgendwas nicht funktioniert, sondern die funktioniert genauso. Also
ist es ein Stück weit, wir haben gesagt, viel kommt zusammen. Es ist aber ein Stück weit auch unsere eigene Wahrnehmung oder auch das, was wir wollen irgendwo.
Ja, und es ist ja auch nicht verboten. Also man kann sich ja schon nach dem Teuren sehnen. Und ich finde auch immer so, das Argument, was wir von unseren Lesern jetzt immer mal wieder gehört haben, ist so, ja, wird der Radsport zu elitär, weil die Räder so teuer sind. Und das ist, finde ich, auch eine sehr unangenehme Entwicklung tatsächlich, die ist zum Glück, die nicht ganz so extrem ist wie die Wahrnehmung vielleicht, denn wir haben ja gerade gesagt, es gibt sie noch, die günstigen Räder, die guten Sachen, aber es stimmt schon, dass mit so plus 10.000 Euro Rädern wird so ein bisschen suggeriert, ja, das musst du dir leisten können und das ist was für richtig wohlhabende Leute.
Also ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, ob Rennradfahren ein teurer Sport ist. Rennradfahren ist ein teurer Sport, weil man eben das Fahrrad braucht und weil man eben nicht nur das Fahrrad braucht, sondern auch noch die Schuhe und die Klamotten und den Helm und was weiß ich, was da noch am Rattenschwanz alles hinterherkommt. Also Rennradfahren ist einfach ein teurer Sport. Das können wir, glaube ich,
aber dass er eben quasi noch elitärer geworden ist dadurch, dass es quasi sich Normalverdiener vielleicht gar nicht mehr leisten können. Das war so ein bisschen, was da auch mitschwang.
Ja, und das finde ich persönlich nicht, weil es gibt eben noch sehr stark diese Mittelklasse, es gibt auch die Einstiegsklasse. Natürlich verschieben sich die Sachen, habe ich ja eben angedeutet. Früher war es die 105 am Rad, früher war es die Ultegra am Rad, heute ist die 105. Aber die Dinger werden auch besser. Und gerade wenn man auch guckt in den Bereich Klamotten, Schuhe, also da gibt es natürlich diese Top-Notch-Sachen und die werden auch sehr teuer. Wir haben die Schuhe für 350 oder 400 oder sogar 500 Euro und wir haben einen Helm für 300 Euro. Das kann man alles ausgeben, aber es gibt nach wie vor auch die Helme für und auch die sportlichen Helme für 50 Euro, für 100 Euro. Genau das Gleiche gilt für die Schuhe. Also ich glaube, man neigt auch sehr dazu, und das, da will ich mich selbst auch gar nicht ausnehmen, wenn ich irgendwo sehe, das Fahrrad kostet jetzt 14.500 oder irgendwie sowas, so einer Kurzschlussreaktion erstmal total empört zu sein. Aber das kann man nicht automatisch auf das gesamte Marktangebot übertragen, nach meinem Empfinden.
Ja, und was man dann natürlich auch dazu sagen muss, was das für mich das Schönste am Rennradfahren ist, ist, dass das Material letzten Endes auf die Leistung und das Vorankommen und die Geschwindigkeit einen vernachlässigbaren Einfluss hat. Also zumindest jetzt mal im Hobbybereich, jetzt hier bei WM-Zeitfahren mag das schnellere Rad die bessere Aerodynamik vom Zeitfahranzug sicherlich über die entscheidenden Sekunden entscheiden. Aber wenn ich jetzt mit einem Kumpel Radfahren gehe, wer dann am schnellsten oben auf der Kalmit oder was weiß ich, was bei mir zu Hause am Hausberg ist, da kann ich mich 20.000 Euro für ein Rad ausgeben, wenn der andere die besseren Beine hat, dann versägt er mich mit einem 1.000-Euro-Hobel. Also da ist dann der Radsport halt so erfrischend, ehrlich und halt auch irgendwie so bodenständig. Das ist halt wirklich, du kannst dir zwar für viel Geld teures Zeug kaufen, aber wenn du beim Ötztaler oder wo auch immer am Start stehst, muss man wieder weinen, kurz, der wird derjenige vorne sein, der die besseren Beine, das bessere Training, der die beste Form hat, da kannst du dir mit deinem noch so viel Geld ausgeben, wenn du den Ötztaler nicht schaffst, schaffst du nicht. Also wenn du ihn mit dem Rose Pro SL für 1300 nicht schaffst, wirst du ihn auch nicht mit dem Tarmac SL7 schaffen. Also das ist von daher das Schöne letzten Endes.
Das ist irgendwo doch ein, in der Ausübung dann letztlich, ein sehr ehrlicher Sport.
Ja, und du, Moritz, du hast schon recht, bis die ganze Ausrüstung zusammen ist, da kann schon viel Geld über die Ladentheke gehen. Aber es ist nicht so viel Geld, wie man manchmal annehmen würde, wenn man so die Top-Rennräder oder so Rennräder, die wir auch im Test haben, natürlich sieht. Also es geht auch für etwas weniger. Und wie wir es vorhin schon sagten, ja, in unserem, wenn man jetzt mal, wir kehren mal ein bisschen vor unsere eigenen Haustür. Wie gesagt, wir zeigen natürlich oft die Top-Modelle. Einfach auch tatsächlich, weil das oft die Modelle sind, die eher als erstes verfügbar sind. Also hängt auch damit zusammen, dass wenn ein neues Rad präsentiert wird, dann legt der Hersteller erstmal den Fokus auf die Top-Ausstattung, um die quasi zum Testen zur Verfügung zu stellen. Und dann erscheint halt das neue Rad, das neue Modell in der Top-Ausstattung. Und deswegen sieht man die vielleicht halt auch ein bisschen deutlicher. Und wenn dann in einem halben Jahr dann quasi dasselbe Modell nochmal mit eben der 105er-Spec getestet wird, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so präsent.
Dazu noch ein aktuelles Beispiel. Wir haben im aktuellen Heft einen Test von einem Cervelo Soloist, das neue Modell von denen, was wir nicht in der Top-Spec haben, sondern mit einer mechanischen 105 und Alulaufrädern. Kostet immer noch relativ viel, weil Cervelo ist jetzt auch kein Billigheimer sozusagen, aber es liegt halt auch dran, weil der Rahmen relativ teuer ist. Hat halt dann das Problem, dass natürlich jetzt vor allem die Laufräder und teils auch der Reifen der Performance des Rahmens einfach nicht ganz gerecht werden. Also du merkst irgendwie, das Rad ist richtig geil, aber irgendwie Laufräder, da ginge schon noch was. Und das ist dann natürlich, wo ich dann jeden Hersteller verstehen kann, der sagt, wenn ich schon ein geiles Rad entwickelt habe, dann möchte ich das natürlich nicht in den Test schicken mit Komponenten, die jetzt nicht auf dem gleichen Level wie der Rahmen liegen. Also, weil du Moritz, du weißt es auch, wenn du, der Reifen hat ja zum Beispiel unfassbar viel Einfluss aufs Fahrgefühl. Nimm dir ein richtig geiles Rad und klemm mal irgendwie einen billigen, schlecht rollenden Reifen drauf, der noch schwer ist. Du denkst, du fährst irgendwie auf Sirup. Und da kannst du für relativ wenig Geld dir deinen Fahreindruck letzten Endes versauen.
Aber mit welchen Reifen das Rad ausgestattet wird, ist ja auch manchmal, also da ist es wie viele Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, hängt an vielen Faktoren. Da sind Preisgrenzen spielen da mit rein und so weiter, die Hersteller einhalten wollen, und dann ist halt nur das eine Reifenmodell verfügbar. Also da, ja, die können nicht einfach irgendeinen Reifen sagen, ja, nee, dann machen wir da den Top-Reifen drauf, weil das dann am Ende, ja, dann ist diese Ausstattungsvariante ist eben nicht mehr in dem Preisrahmen, den der Hersteller gerne erfüllen möchte, und dann, ja, funktioniert es auch nicht mehr.
Aber letztlich entspricht sowas natürlich auch den Freiheiten des Herstellers, ein Modell anzubieten, nach eigenem Gutdünken, will ich es mal nennen, was vielleicht in anderen Märkten auch besser funktioniert. Also wir haben ja gerade gesprochen, dass zum Beispiel auch in Asien zum Beispiel oder auch manchmal in den USA, da wird häufiger der Top-Rahmen gekauft, weil die Leute einfach das wirkliche am Rahmen, das Top-Modell haben wollen, aber mit einer einfacheren Gruppe ausgestattet. Und dann ist es halt ein Rad, was unter Umständen eben mit einfacheren Laufrädern und einfacheren Reifen kommt. Aber das ist dann eben das, was man in Kauf nehmen kann, wenn man dafür sagt, okay, ich hab jetzt aber auch den Toprahmen. Und es ist ja so, Brunki, es ist ja so, dass du auch in den Tests, wenn ein Hersteller dann zum Beispiel sehr schwere Laufräder hat oder schlecht rollende Reifen oder so, das schreibst du ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir dann immer alles über grünen Klee loben und sagen, es ist alles ein Traum, sondern das kriegt ein Hersteller dann natürlich auch zu hören, beziehungsweise der Leser kriegt schon auch die Orientierung, und das ist ja letztlich auch das, was wir ja mit unseren Tests bieten wollen, Orientierung in einem unübersichtlichen Markt. Wenn du dich dafür entscheidest, kannst du machen, hast du die Vorteile und die Nachteile. Und Nachteile heißt, dass du unter Umständen dann irgendwie noch im Nachhinein tunen wollen wirst. Kannst.
Dass es Tuning-Potenzial hat. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist ja, wo du das sagtest mit dem Top-Rahmen und der schlechteren Gruppe, ich würde es halt immer genau andersrum machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Komponenten, sprich Laufräder, Schaltung, einen höheren Einfluss auf den Fahrspaß haben als jetzt der Rahmen an sich. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem S-Works Tarmac SL7 mit einer 105 oder einem Specialized Tarmac Pro oder Sport oder Expert und dafür mit der höherwertigen Schaltung und leichteren Laufrädern, wüsste ich immer, was ich nehmen soll, weil ich finde, du merkst natürlich unterwegs beim Fahren die Laufräder 10-mal mehr, als ob jetzt der Rahmen 100 Gramm mehr oder weniger wiegt.
Vielleicht, weil wir gerade bei diesem Testthema sind und unsere Tests ja auch so ein bisschen gerade nochmal erklären. Wir haben einen Leserbrief bekommen, kürzlich von Markus Lohmeier, der schreibt, er hat sich ein bisschen ereifert und ich glaube, ohne die Erklärung kann man es auch nachvollziehen. Er schreibt, das neue Cube Lightning Air für 7.999. Dazu habe ich den Kommentar gelesen, vergleichsweise erschwinglich. Das ist absurd und aberwitzig, schreibt er. Was sagt der Testredakteur, der geschrieben hat, 8.000 Euro sind vergleichsweise erschwinglich?
Ja, also das muss man, wie gesagt, erklären. Also das vergleichsweise bezieht sich halt wirklich auf die Ausstattung. Und das habe ich dem Leser zumindest ist in der Antwort, dass man gucken muss, ein Ultegra Dura-Ace DI2-Rad für 8.000 Euro ist halt, wenn du dir anguckst, was andere Dura-Ace DI2-Räder kosten, ist es relativ günstig. Ich meine, die fangen normalerweise bei 9.000, 10.000, 12.000 Euro an. Selbst bei den Kandidaten wie Canyon, wie Rose, die ja normalerweise auch eher preisattraktiv, zumindest bisher immer waren und dieses Label vor sich hergetragen haben, da muss man sagen, okay, 8.000 Euro für ein Dura-Ace DI2-Rad, das ist im Vergleich zu anderen Rädern auf diesem Level günstig. Dass das natürlich absolut gesehen immer noch eine ganze Ecke Geld ist, ist völlig unbestritten. Aber wie gesagt, die Info, dass es für das Rad in der Ausstattung günstig ist, ist ja nach wie vor wertvoll und wichtig.
Aber das ist eben der Punkt, der vielleicht nicht immer klar ist, dass dieses vergleichsweise erschwinglich nicht absolut, sondern eben in Beziehung zu anderen Rädern mit der ähnlichen Ausstattung gegolten hat. Und wenn man halt natürlich, ich kann schon verstehen, wenn man sowieso denkt, sich das Heft anguckt und sieht da, boah, das eine Rad für 8.000, das für 12.000, das für 6.000 und dann hat einer von diesen entrückten Journalisten noch die wirklich die Frechheit,
Stirn zu schreiben, das ist jetzt vergleichsweise erschwinglich.
Ich rück mal gerade meinen goldenen Bürostuhl zurück.
Ja, aber nee, ist ja so. Ist ja auch, es wäre wirklich, wirklich traurig, wenn diese Preisentwicklung oder wenn es dazu führen würde, dass Leute sagen, boah, Rennrad fahren, das überlege ich mir gar nicht erst, weil das Geld habe ich nicht dafür. Und ich denke, weißt du, wir können da halt auch nur für plädieren, dass auch wenn wir oft die teuren Räder im Heft haben, dass wir sagen, es geht auch anders. Also es gibt auch noch die günstigen Räder, die wir für Tests leider nicht so oft bekommen.
Und aber wir kriegen sie ja auch und wir schreiben
ja auch. Ja, sie sind halt tatsächlich dann eher so ein-, zweimal im Jahr drin und die anderen sind dann doch ein bisschen öfter drin. Und dazu sollte man vielleicht auch mal in naher Zukunft was machen. Das ist ja auch, also man muss nicht immer das absolut neue Rad kaufen, das neueste, mit ein paar Tricks gibt es vielleicht, oder nicht mit ein paar Tricks, aber mit ein paar Tipps traut man sich vielleicht auch mal auf den Gebrauchtmarkt, wo es wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft eher mehr Räder gibt, weil einfach jetzt viel mehr Leute mit dem Radfahren angefangen haben und vielleicht dann doch merken, ja, es ist doch nichts für mich und das Rad wieder loswerden wollen. Also das ist problematisch, ist nur gerade, dass da der Bedarf immer noch so hoch ist und die Lieferzeiten so lang, ist es auf dem Gebrauchtmarkt auch gerade nicht besonders günstig. Also als Tipp für draußen, wer gerade sein Fahrrad im Keller stehen hat und seit einem Jahr nicht mehr gefahren ist und denkt, ich könnte es mal verkaufen, ist jetzt eigentlich tatsächlich eine gute Zeit, weil die Preise so hoch sind. Und wer gerade ein gebrauchtes Fahrrad sucht, vielleicht nochmal ein halbes Jahr abwarten leider. Vielleicht wird es nochmal günstiger.
Ein Aspekt, den ich halt auch noch nennen will, ist, letztlich sind Kaufentscheidungen ja auch oft irrationalen Gründen geschuldet. Und es ist ja auch irgendwo total nachvollziehbar und gut. Also man macht nicht immer alles nur nach reiner Kosten-Nutzen-Abwägung. Manchmal ja, und das ist auch gut. Manchmal eben nicht. Da ist auch nichts gegen zu sagen. Also gerade wenn man einer Leidenschaft frönt, wie wir das ja auch alle tun mit dem Fahrradfahren, da sind viele Kaufentscheidungen auch einfach irrational. Und man ist vielleicht bereit, hier auch mal irgendwie was ein bisschen mehr auszugeben, wenn man das kann. Also zum Beispiel, ich habe so ein Beispiel und es gibt meistens ganz oft bei Rädern, die ein bisschen teurer sind, ja auch irgendwie einen klitzekleinen Spec, den dann eben nur dieses teurere Fahrrad hat. Und das
oder
ist
eine Rahmenfarbe.
Oder der Rahmenfarbe irgendwie, dann vielleicht das One-Piece-Cockpit statt getrennten Vorbau und Lenker, irgendwie so, oder irgendwie noch ein Sattel vielleicht nicht, weil der wird sowieso oft getauscht, aber halt irgendwie sowas, so eine ganz Kleinigkeit, wo man dann sagt, jetzt, ich will aber dieses Ding. Und deswegen kostet zwar nochmal 500 Euro mehr, aber ich mache das halt einfach. Also das muss man ja auch immer irgendwie sich eingestehen, dass man ein Stück weit auch einfach immer irrational unterwegs ist.
Ja, ich meine, da
spricht auch nichts gegen.
Da kommt ja hinzu, dass du ja auch, also jetzt mal Fahrradmarken sehr viel mit Image und sowas kaufst. Also ich meine, wenn es rein nach, also du, es ist ja wie bei High-End-Autos, ist es bei High-End-Fahrrädern auch so, dass du, wenn du halt ein Specialized kaufst und weißt, okay, du zahlst 3.000 Euro mehr, nur damit S-Works auf dem Rahmen draufsteht, es machen und, halt
wahrscheinlich 90 Gramm weniger, der Rahmen
dann auch 90 Gramm wiegt. Weniger wiegt. Also auch wenn man, ich glaube, Kumpels fragt, weshalb sie sich jetzt für einen bestimmten Hersteller entschieden haben, das ist ja nur zum gewissen Bruchteil das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern es ist halt oft auch so, ich will halt ein Cannondale fahren, ich will ein S-Works fahren, ich will ein Bianchi fahren, ich will ein Colnago fahren, ich will, also da, das ist ja diese emotionale Schiene, was du meinst mit irrational, also dass du manchmal halt dann irgendwelche Vorstellungen im Kopf hast, weil dir das Rad einfach verdammt nochmal gefällt, du findest es halt richtig geil und du stellst dir vor, ey, wie du auf dem Rad sitzt und an der Schaufensterfront vorbeifährst und guckst, hey, Mann, sehe ich geil aus.
Weil du schon halt jetzt, das Trikot in Celeste gekauft hast und jetzt muss das Rad halt auch zum Trikot passen. Das hilft ja nichts. Da muss ein Bianchi halt.
Ja, dann ist halt doch völlig egal, wenn dann jemand anders sagt, ein Fahrrad, was 2000 Euro weniger kostet, könntest du nicht auch fahren, so ungefähr. Ja. Nein, kannst du nicht.
Ja, ich glaube, das ist eben diese Irrationalität, die Emotionalität, was ich meine. Aber ich finde, ganz, ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt versucht, auch in diesem Podcast zu zeigen, das versuchen wir ja auch immer im Magazin zu zeigen, durch auch die Testauswahl, durch die Preiskategorien, in denen wir testen, auch jetzt nicht nur bei den Rädern, sondern auch bei Zubehör. Das Angebot ist auch da von günstigeren Teilen. Man muss nicht das 14.000 Euro Fahrrad kaufen. Wenn man der Meinung ist, man muss das 14.000 Euro Fahrrad kaufen, dann ist das eine Sache in seinem eigenen Kopf und nicht eine wirkliche Notwendigkeit des Marktes. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es findet viel im Kopf statt. Und es gibt das Angebot Rennradfahren auch nach wie vor vergleichsweise, es ist ein teurer Sport, aber vergleichsweise kostengünstig zu machen.
Unser Leserbriefschreiber, der Markus Lohmeier, hat das auch etwas hart zusammengefasst, aber fand ich dann doch ganz, ganz nett. Er hat nämlich geschrieben, letztlich funktioniert die ganze Sache nur, weil wir alle fleißig weiterkaufen und unsere teuren Wunderhosen tragen und einen teuren Tacho am Lenker haben und den teuren Smart Trainer in der Gartenhütte stehen haben. Und er schrieb, das wäre dann halt, wir sind selber schuld, so ein bisschen dran. Ja, schon auch ein bisschen. Wieder zur Ehrenrettung von diesen teuren Produkten muss man halt auch sagen, auch die günstigeren Produkte funktionieren und oftmals ist es so, dass so ein günstigeres Produkt am Ende, vielleicht nicht sofort, aber vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später von der Entwicklung eines teuren Produkts dann profitiert. Das, klar, kriegt man da nicht. Also so ist es vor allem bei Schaltungen und so, was die Top-Gruppe in diesem Jahr hat, kriegt zwei Jahre später dann die Mittelklasse und dann nach ein bisschen später meistens die Einsteigergruppe und die funktionieren dann echt eigentlich so gut wie eine Top-Gruppe, die sich dann halt schon wieder weiterentwickelt hat, aber es ist quasi auch die günstigeren Sachen profitieren und werden so ein bisschen vielleicht auch finanziert von den Verrückten, kann man ja sagen, die sich dann ein 12.000 Euro Rad einfach mal so in die Garage stellen.
Ja, ich meine, das Gute ist ja auch, dass das jetzt in Anführungszeichen alte Zeug, was jetzt nicht auf dem aktuellen Stand ist, eine mechanische 11-fach Ultegra ja nach wie vor richtig gut funktioniert. Und wenn du das jetzt nicht im direkten Vergleich komplett gegeneinander stellst und sagst, also wenn ich jetzt da auf dem Ritzel schalte bei 5% Steigung, dann schaltet die aber schon einen Ticken geschmeidiger und die dann eher nicht. Wenn du das Rad so da stehen hast und es funktioniert, dann ist ja relativ wenig Anlass, das auszusortieren und unbedingt das Neueste haben zu wollen. Das alte Zeug, das funktioniert ja. Es gibt ja Leute, die fahren mit 10 Jahre alten Rädern rum, haben ihren Spaß und die Dinger funktionieren einfach wunderbar.
Also fahren schneller als die
auf den
10.000 Euro Hobeln.
Also das ist ja, kommt ja auch dazu, dass Räder halten ja auch eine gewisse Weile. Also ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn man sich ein Straßenrad für viel Geld kauft, das hält ja teilweise 20, 15 Jahre, also wenn man es gut pflegt.
Ja, man muss sagen, also dadurch, dass es halt sich jetzt doch relativ zügig weiterentwickelt, irgendwann, und da an dem Punkt sind wir noch nicht, aber irgendwann ist dann quasi die Ersatzteillage manchmal ein bisschen schwierig ab einem gewissen Grad, aber ich sag mal so, wahrscheinlich 10 Jahre lang, ein aktuelles Rad, was du jetzt kaufst, das wirst du 10 Jahre lang, wirst du dafür wahrscheinlich noch Teile bekommen, was ja wirklich ein guter Zeitraum ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit dem Smartphone, dass du mit einem 10 Jahre alten Knochen könntest du hier keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ein 10 Jahre altes Rennrad, das würde sicher noch einigermaßen gut funktionieren und da wären wahrscheinlich auch noch Ersatzteile da. Vielleicht nicht überall im Übermaß, aber da, wenn man ein bisschen sucht, findet man da was.
Aber vielleicht kann man abschließend auch nochmal sagen, wir nehmen diese Diskussion natürlich ernst, wir nehmen die Leserrückmeldungen ernst und wir versuchen auch weiterhin durch unsere Testauswahl, durch die Preiskategorien, innerhalb derer wir testen, in diesem schwierigen Markt eine Orientierung zu bieten, was es gibt und scheuen uns weder vor Kritik noch vor aber auch gerechtfertigten Lob dann.
Das ist ein tolles Stichwort, nämlich wenn ihr auch Kritik oder gerechtfertigtes Lob oder auch einen Ideenvorschlag habt für eine Podcast-Folge oder auch fürs Magazin, ganz egal, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@roadbike.de oder wenn ihr bei Social Media unterwegs seid, dann könnt ihr uns gern dort eine Nachricht schicken. Auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter sind wir als Roadbike Magazin unterwegs. Und weil es vielleicht nicht jeder Podcast-Hörer weiß, uns gibt es tatsächlich als gedrucktes Heft. Das ist ein ganz tolles Produkt. Gibt es jeden Monat, fast jeden Monat, gibt es da ein neues Heft am Kiosk. Oder ihr schlagt dem Kioskverkäufer ein Schnippchen und geht einfach direkt auf roadbike.de/abo. Und da kommt ihr direkt zu den Top-Abo-Angeboten. Da kommt nämlich das Heft zu euch nach Hause. Ist noch viel einfacher als zum Kiosk gehen.
Ich habe jetzt nur eine Frage. War das jetzt eine wirkliche Stammtischfolge oder waren wir dann am Ende doch eigentlich die ganze Zeit viel zu seriös?
Wir haben uns viel zu sehr versucht zu erklären und versucht, die imaginären Wogen zu glätten da draußen von unseren Lesern, die mit Fackeln und Heugabeln da schon genau hinter uns her sind und sagen, hier, ihr in eurem Elfenbeinturm testet nur die 12.000-Euro-Räder.
Also ja, dann ist hiermit vielleicht doch. Ja, hiermit das Versprechen, wir werden demnächst auch wieder eine echte Stammtischfolge aufnehmen und schickt uns da eben an die erwähnte podcast@roadbike.de E-Mail-Adresse gerne auch eure Fragen, Vorschläge, worüber wir stammtischen sollen.
Genau. Dann sagen wir eigentlich nur noch danke fürs Zuhören und seid doch bitte beim nächsten Mal wieder dabei.
Alles klar.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.